Eine Viertelstunde, liebe Menschen dort draußen. Darum wird es heute gehen. Vielleicht ein paar Minuten länger, auch wenn man das von uns ja gar nicht gewohnt ist in diesem Format, wo wir uns immer sehr, sehr kurz und sehr, sehr knackig halten, wie es dieses Format auch verlangt und wie es auch vorgesehen ist. Ich habe Persona 3 Reload gespielt. Ein paar Stunden, so vielleicht 15 bis 20 bei so einem 80-Stunden-Monster. Also ideal für eine Viertelstunde. Und die werde ich heute abhalten, ja, mit dem Mann hier in dem Podcast, der immerhin mal ein Persona gespielt hat oder reingespielt hat in Persona 4 Golden, nämlich André Peschke ist da. Hallo André.
Hallo Jochen Geber, jetzt aber ganz schnell sprechen, damit wir hier die Viertelstunde einhalten.
Ja, ja, also du meinst, wir müssen jetzt einfach so losreden, ja, einfach so überhaupt nicht überlegen, was wir sagen, einfach so vor uns hinreden, einfach irgendetwas in den Raum reinwerfen, ohne Luft zu holen.
Ja, so. Wir reden jetzt alle einfach ganz schnell und dann klappt das auch mit der Informationsdichte. Und die ganzen Leute, die auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören, sind halt jetzt ein bisschen angeschissen, ne? Selber schuld, hättet ihr nie machen dürfen, zack.
Ja, also einfach unsere Podcasts auf 0,5-facher Geschwindigkeit hören.
Zum Beispiel, ja. Das genießen, ja. Genießen, das ist richtig schön. Nun denn, bin ja mal gespannt, ja? Persona 3 in der Viertelstunde. Ist ja schon mal, ne? Also, keine Ahnung. Die spannende Frage eigentlich ist ja sowieso, Herr Geber, warum Viertelstunde? Also irgendwie hieß es ja vorher so, okay, wir sehen uns in 3 Wochen wieder, Persona 3 ist raus. Eigentlich haben wir erwartet, dass Herr Gebauer hier wieder vor Begeisterung nackt ums Haus läuft.
Das ist richtig, das mache ich jetzt aber schon länger nicht mehr, seit hier 2 oder 3 Mal die Polizei da war und halt von Spielplatz und Grundschule und so gefaselt hat. Ich verstehe das alles nicht. Auf jeden Fall war das tatsächlich mein Plan. Das ist ja schon ein Weilchen draußen, Anfang Februar erschienen. Und nachdem ich sehr viel Spaß mit Persona 5 hatte und auch mit Persona 4 Golden, als ich das nachgeholt habe auf der PlayStation Vita, habe ich mich jetzt sehr auf das Remake, nicht Remaster, sondern ein richtiges Remake von Persona 3 gefreut. Das kommt ursprünglich aus dem Jahr 2006. Ich habe das nie gespielt. Ich bin tatsächlich eingestiegen mit Persona 5, habe dann Persona 4 Golden eben nachgeholt und habe mich jetzt sehr darauf gefreut und hatte eigentlich auch schon vor, so 3 Wochen Kalender frei machen, ja, Hunde auf die Couch links und rechts von mir. Ich an der Xbox, ist übrigens auch im Game Pass vorhanden, muss man also nicht kaufen, wenn man den Game Pass besitzt.
Warum haben wir es dann gekauft?
Weil wir es bestellt haben, damit ich es 2 Tage früher hatte.
Okay. Eigentlich haben wir das gemacht. Auf die 2 Tage ist es ja jetzt auch angekommen.
Ja, total. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass ich jetzt 100 Stunden in Persona 3 versinken würde. Und jetzt so nach 15 bis 20 etwa muss ich sagen, die Luft ist raus. Ich bin enttäuscht, wäre zu viel gesagt. Das Ding ist halt ein Remake und zwar in vielerlei Hinsicht auch ein Remake eben eines Spiels, das dann oder einer Spieleserie, die mit Persona 4 und dann auch mit Persona 5 einfach deutlich komplexer geworden ist, an ihren Schwächen gearbeitet hat. Und Persona 3 ist um Gottes Willen kein schlechtes Spiel, aber es ist ein Spiel, in das ich gerade keine 100 Stunden versenken muss.
Es ist eigentlich jetzt hier so aus Podcast-Sicht 3 Kreuze geschlagen, ja, weil ansonsten, weiß ich nicht, so Persona 3 und dann in fließender Übergang Final Fantasy. Weißt du, das heißt so, wir machen 2 Monate, machen wir hier den Scheiß alleine und Jochen ist verschollen für 2 Podcasts. Ich kann nur sagen, hervorragend. Persona 3, danke. Danke, Atlus oder wer auch immer das gemacht hat.
Das ist, das behauptest du jetzt hier einfach so. Ja, ich mache auch noch andere Podcasts, selbst wenn ich Persona spiele. So ist es nicht. Und Final Fantasy VII interessiert wenigstens jemanden.
Das stimmt in der Tat, ja. Wenigstens das.
Nein, also ich bin, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, aber es ist ganz schön auch nachzuvollziehen und zu erkennen. Wie gesagt, es handelt sich ja um ein komplettes Remake. Wir haben also den Inhalt von Persona 3 aus dem Jahr 2006 und übrigens auch in der Ursprungsversion. Es erschien dann später, kurz nach Persona 3 im Jahr 2006, eben noch ein Add-on mit dem Untertitel FES. Das einfach nochmal auch die Story erweitert hat von Persona 3. Wie gesagt, ich habe die damals nicht gespielt. Dieses Add-on ist jetzt allerdings nicht Teil des Remakes. Man bekommt hier also nur in Anführungszeichen das Original Persona 3 als Remake. Und das kann man sich vorstellen, wir haben die Inhalte von Persona 3 und auf die wurde gewissermaßen eine Skin von Persona 5 draufgelegt. Also die ganze Optik, der ganze Artstyle, wie die Kämpfe ablaufen, Animationen und. Das ist erkennbar. Eben die Engine und auch die Assets, die sie für Persona 5 sowieso schon entwickelt haben, die werden hier draufgelegt, was dafür sorgt, dass das Spiel, auch wenn es, wie gesagt, schon etwas ältere Inhalte hat, halt jetzt nicht megamäßig tolle Technik und so weiter aussieht, aber halt einen sehr, sehr geilen Artstyle hat, sehr, sehr slick, sehr, sehr stylisch aussieht, coole Musik, ja, japanische Popsongs, wie man es auch schon aus Persona 4 und 5 kennt, gut abgemischt. Das Ganze macht also auf den ersten Blick auch schon einen relativ hübschen, stimmigen Artdesign-Eindruck. Also auf der Hinsicht oder auf der Ebene kann ich mich nicht beschweren. Das war ja eins der Highlights von Persona 5 schon gewesen, wie das bis ins kleinste Menü mit einem geilen Auge für Detail und für Artstyle eben designt worden ist. Das legen sie hier gewissermaßen wie so eine Art Skin drüber. Das funktioniert gut, aber man merkt dem Spiel halt an allen und Ecken und Enden an, dass der Inhalt eben aus dem Jahr 2006 kommt und seitdem in zwei großen Spielen durchaus erweitert und verfeinert wurde. Und die Schwächen, die auch in späteren Personas zum Tragen kommen, die kommen hier viel früher und viel härter durch, nämlich insbesondere die Sache, dass es ein sehr repetitives Spiel ist.
Okay, es heißt also so, der Einsatz von Grind sozusagen kommt auch früher?
Grind, je nachdem, wie man ihn definieren will. Denn Persona, die Reihe, hat ja diese Eigenart, die auch hier zum Tragen kommt. Man spielt einen Highschool-Schüler hier in irgendeiner fiktiven Stadt in Japan, der dort als Austauschschüler beziehungsweise als neuer Schüler in eine Highschool kommt. Seine Eltern sind offensichtlich schon vor vielen Jahren bei einer Art Unfall gestorben. All das ist so ein kleines Mysterium unseres namenlosen Protagonisten, beziehungsweise man kann ihm am Anfang einen Namen geben, aber er wird auch nie sprechen und er wird nie mit dem Namen so richtig angesprochen. Der stumme Protagonist ist ja auch so ein Kennzeichen der Reihe. Und der kommt eben in diese neue Highschool und wir erleben einerseits das typische Teenager-Highschool-Leben gepaart mit einer übernatürlichen Komponente, die hier schon sehr, sehr früh auftritt, gewissermaßen im Intro des Spiels. Wir erfahren nämlich auch da schon sehr früh im Spiel, dass es eine sogenannte 25. Stunde gibt des Tages, eine Dark Hour, eine dunkle Stunde, in der sich gewissermaßen die Schatten, ja, also irgendwelche monströsen Dinge, auch einen Weg sozusagen in die Realität bahnen können, dort offensichtlich allerlei Unheil anstellen. Im Mittelpunkt steht, auch das ist relativ typisch für Persona, dass da irgendwie so eine Art psychologischer Effekt im Mittelpunkt steht, der dann durch diese Schatten ausgelöst wird. Hier nennt es sich das Apathiesyndrom. Also die Menschen werden offensichtlich durch diese Schattenwesen, durch diese 25. Stunde extrem apathisch, bis hin zu so einer Art komatösem Zustand. Und wir sollen rausfinden letztlich, was es damit auf sich hat, woher das kommt. Denn unser neuer Schüler, der wird gesteckt, wie das anscheinend in Japan üblicher ist, als das vielleicht irgendwie hierzulande der Fall wäre. Der kommt nicht in so ein Internat, sondern der ist in einem Dorm, so wie man das im Englischen bezeichnet, also in einer Art Schülerwohnheim untergebracht. Und dort sind zufällig auch die anderen Teenager- und Schülermitglieder des sogenannten Specialized Extracurricular Execution Squads oder auch SEAS genannt. Und da werden wir relativ früh ein Teil davon, ja, und gehen eben auf die Jagd nach diesen Schatten. Und das Spielprinzip wechselt sich letztlich ab in so eine Art Lebenssimulation. Ja, wir gehen morgens in die Schule, ab und zu werden uns dort vom Lehrer Fragen zum Beispiel gestellt. Wenn wir die richtig beantworten, dann steigern wir unsere sozialen Fähigkeiten. Da gibt's ein paar davon. Das wird dann kontrastiert mit Ausflügen in einen Dungeon, der hier Tartarus heißt. Und den wir immer weiter erforschen. Und es steht uns meistens im Spiel, es gibt natürlich feste Story-Momente, steht uns relativ frei, was wir an einem Otto-Normal-Schultag nach der Schule unternehmen wollen. Nämlich, ob wir uns mit unseren Freunden und Partymitgliedern treffen wollen, da die Freundschaften vertiefen, mit anderen Menschen, die wir in der Spielwelt kennenlernen, dort die Beziehungen vertiefen, weil das wird später uns Boni dabei geben, wenn wir eben die titelgebenden Personas weiterentwickeln. Und oder ob wir eben sagen, an dem Tag gehen wir jetzt in den Dungeon rein und arbeiten uns dort weiter vor. Und diese Grundstruktur, die behalten auch die späteren Personas bei. Die haben nur zwei große Vorteile gegenüber diesem Persona 3. Nämlich A, sie haben viel, viel mehr, was ich abseits der Schule an sozialen Dingen machen kann. Und B, sie haben viel interessantere und vor allen Dingen umfangreichere Dungeons. Das Problem hier ist, dass man sehr, sehr schnell in diesem Dungeon, den man optionaler Natur machen kann, der sozusagen das Kern-Gameplay-Element des Spiels ist, dort wird man immer wieder sozusagen vor eine Barriere gesetzt, die dann erst ab einem bestimmten Tag, das Spiel ist in Tage unterteilt, storymäßig aufgehoben wird. Und es ist überhaupt kein Problem, innerhalb eines einzigen Tages ans Ende zu kommen und danach quasi 20, 25 Tage einfach keinen Dungeon mehr zu tun haben, weil es auch im Gegensatz zu Persona 5 keinen optionalen Dungeon gibt, den man noch zusätzlich machen könnte. Und dann ist man eben letztlich dazu gezwungen, es gibt auch keinen Grund, in diesen Dungeon nochmal zurückzukehren, um irgendwas zu grinden, um irgendwie Schätze zu finden oder so. Und dann ist man gewissermaßen gezwungen, die nächsten 20, 25 Tage einfach die sozialen Aktivitäten zu machen. Und die haben vielleicht ein Drittel oder ein Viertel des Umfangs, wenn überhaupt, von Persona 5. Was dann dazu führt, dass man sehr, sehr häufig einfach jeden Tag exakt dasselbe macht.
Okay, das war viel Holz, Fuß, ja. Ja. Also die Story, ist das sind die immer so ähnlich? Weil die Story, also die vom vierten, war ja auch schon, also nicht mit der 25. Stunde, aber da war es ja irgendwie an nachts um Mitternacht, wenn es regnet, Fernsehen gucken oder sowas immer. Und da musstest du ja auch immer den Wetterbericht schauen, ob es regnet, das heißt, du gehst oder kannst in den Dungeon oder nicht und solche Geschichten. Ist das im Fünfer auch schon so ähnlich angelegt? Machen die immer den gleichen Kram so?
Im Fünfer ist es ein bisschen anders mit so Palästen, die dann entstehen, weil irgendeine Person jetzt besonders, ich vereinfache es jetzt, auf irgendeine Art und Weise besonders böse ist und dann entstehen so Gedankenpaläste, die man dann eben erkunden kann. Das ist ein bisschen anders als bei 3 und 4 von der Story. Aber grundlegend auch da, dass dann eben etwas entsteht, irgendein psychologisches Element, wo dann auch im weiteren Verlauf gerne mal so ein bisschen Psycho-Bubble Mambo-Jumbo dazukommt, das sich dann eben auf die Menschen auswirkt in der Realwelt. Das war jetzt bei allen drei Personas tatsächlich so.
Okay. Gibt's im Dreier schon einen Ort? Weil im Vierer kannst du ja auch in den Ort.
Du bist eben in dieser fiktiven japanischen Großstadt, also ist offensichtlich nicht Tokio, und kannst dann anhand einer Karte, so einer Art stilisierten Stadtkarte, kannst du verschiedene Bereiche in diesem Ort eben besuchen, ja, wenn du Freizeit hast, genau wie in Persona 4 und Persona 5, du hast einfach nur weniger. Und auch dort gibt es einfach deutlich weniger zu tun, dass du an diesen Orten machen kannst, sodass die halt sehr schnell sehr, sehr repetitiv werden. Das ist so ein bisschen das Grundproblem des Spiels. Du spielst den Dungeon bis zu einem gewissen Punkt und jetzt weißt du, alles klar, jetzt wird's einige Wochen dauern, bis die Story weitergeht und in der Zeit kann ich jetzt meine Freundschaften hochtreiben und zu den Zeitpunkten, wo jetzt halt einfach kein Freund da ist und verfügbar ist, um bei dem jetzt was zu machen und mit dem irgendwie so eine kleine Zwischensequenz, so eine kleine Dialogsequenz zu erleben. In der Zeit treibe ich halt irgendwelche meiner sozialen Fähigkeiten hoch und das hat halt bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie, ich glaube seit 2 Monaten oder so, gehe ich fast jede Nacht in die Arcade und spiele dort irgendwas in der Spielhalle, weil das die effektivste Weise ist, meine Sozialfähigkeiten zu erhöhen.
Weißt du, wie das ist? Das ist genau wie diese Sportspiele mit Liga-Modus. Also bei dem UFC-Game zum Beispiel, endlich mal wieder eine MMA-Referenz, kannst du ja zwischendrin dann deinen Fighter immer trainieren und da gibt's halt irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 10 oder was auch immer, Fighting-Minigames, die dann halt irgendwelche Attribute steigern.
Ja, bei Madden auch.
Und das ist dann immer zu viel. Dann hängst du nämlich da und dann musst du irgendwie zwischendrin 5-mal diese Scheiße spielen und denkst du so, Alter.
Es sind halt bei Persona.
Kann ich nicht einfach auf den Knopf drücken und die Attribute gehen hoch?
Ja, das passiert ja bei Persona. Und das ist auch nicht sonderlich geil, weil das sind keine Minispiele hier. In Persona 5 zum Beispiel gab es so ein Baseball-Minispiel. Hier sind das keine Minispiele, sondern du hast dann Freizeit. Es ist niemand verfügbar, gerade von deinen Confidence oder Social Links, wie sie im Spiel genannt werden. Da ist gerade niemand verfügbar. Und dann sagst du, was mache ich denn jetzt mit diesem Freizeitslot am Abend zum Beispiel? Und dann gehst du halt in die Spielhalle. Und das heißt, du gehst in die Spielhalle, wählst den Automaten aus, an dem du spielen möchtest, halt in dem Abend vorhanden ist. Und das ist halt reines, du drückst in einem Menü. Und das ist meine Abendbeschäftigung. Und dann steigert sich mein Mut um 2 Punkte und dann gehe ich wieder schlafen.
Ja, das kenne ich aber auch noch aus dem Vierer. Im Vierer bist du dann immer Essen, hast dann Essen gemacht für das Kind in der Familie, wo du wohnst. Da war doch ein alleinerziehender Vater und dann konntest du mit dem Kind, das immer einsam ist, weil der Vater so viel schuftet, konntest du mit dem Kind Abendessen.
Du hast halt beim Vierer auch schon, und da sieht man halt einfach, ist ja auch normal innerhalb einer solchen Reihe, die jetzt auch so viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Wie gesagt, das Spiel ist von 2006. 2006 werden mit diesem Spiel angefangen hat, damals in die Reihe reingekommen ist, kann toll verstehen, warum der riesige, tolle, nostalgische Erinnerungen an das Ding hatte. Gerade wenn es so das erste Mal war, dass man diese Lebenssimulation im fremden Japan gepaart eben mit so einem klassischen japanischen Rundenkampfsystem gespielt hat. Das funktioniert schon, so ist es nicht. Aber wenn man halt 4 und 5 kennt, dann ist das ja halt die light und abgespeckt Variante, was halt einfach die Varianz angeht. Und das wird halt auf Dauer echt ein bisschen eintönig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich habe den Vierer ja nicht ganz, ich habe den so 3/4 gespielt oder sowas, dann habe ich irgendwann aufgehört, weil mir das auch zu viel wurde. Da wurden mir auch die Dungeons dann zu lang hinterher und nee und schnarch und sonst irgendwas. Das Coole an Persona ist ja echt, finde ich, so dieser Schulalltag. Das ist in meiner Erinnerung etwas, wo ich immer gedacht habe, das machen sie schon echt cool. Es hat so irgendwie was Glaubwürdiges. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht so ein japanischer Schultag so grob-isch aussehen kann und dann halt auch die Charaktere, ne, dass du dann halt dann da mit denen irgendwie dann dich unterhalten kannst, dass du denen dann auch näher kommen kannst, hat ja auch einen Gameplay-Vorteil und sowas, das ist ja schon irgendwie immer nett gewesen. Hast du eine coole Truppe bei der Dreier?
Wahrscheinlich auch da jetzt, wer jetzt mit dem Dreier so ein bisschen aufgewachsen ist, der wird jetzt vielleicht da sitzen und so ein bisschen Frevel schreien. Ich finde das die langweiligste Persona-Truppe bislang, aber ich meine, ich habe das jetzt fast 20 Stunden gespielt, mir fehlt noch die Hälfte der Truppe.
Okay.
Das ist halt die Sorte Spiel, die du ja auch nicht beschleunigen kannst, weil es eben in diese einzelnen Tage einfach gegliedert ist. Das kannst du nicht schneller oder langsamer spielen. Das hat eine Spielgeschwindigkeit. Und da fehlt mir noch viel. Ich habe zum Beispiel den Hund noch nicht. Vielleicht finde ich das viel toller, wenn ich irgendwann mal den Hund haben sollte. Aber bislang fehlt mir ein bisschen die Motivation, einfach es weiter zu spielen. Die Truppe ist schon nicht scheiße, so ist es nicht. Aber was man extrem erkennt, ist, wie Persona 3 offensichtlich eine Blaupause inhaltlicher Natur für Persona 5 in vielerlei Hinsicht gewesen ist. Weil man Persona 5 kennt, und ich habe es ja in der normalen Version und dann in meiner Auszeit nochmal in der Royal Edition, wo noch zusätzliche Inhalte drin waren. Ich habe es ja 2-mal gespielt. Ich kenne das also ziemlich gut, und man stellt sehr schnell fest, wie viele Figuren in Persona 5 auftauchen, die sehr, sehr nahe in vielerlei Hinsicht an Persona 3 wichtigen Figuren sind und einfach mehr ausgearbeitet worden sind. Und generell auch die Truppe, die Figuren, den Leuten, denen man in der Stadt begegnet, das ist alles schon nicht scheiße, aber halt auch längst nicht auf dem Niveau, einfach was die Detailverliebtheit angeht, den Umfang angeht, wo dann spätere Personas einfach sind. Das ist oberflächlicher, und klar, es gibt auch coole Sachen. Da gibt es so ein älteres Ehepaar, die haben einen Buchladen, deren Sohn ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die sind schon auf eine sehr oberflächliche Art und Weise natürlich, aber das ist schon ein süßes älteres Pärchen. Die hat man schon ganz gerne. So ist es nicht, aber das ist halt alles längst nicht in dem Detailgrad, wie es dann später wird. Und es wirkt halt einfach wie, ja, also im Vergleich dazu eher wie ein sehr abgespecktes Persona, mit dem man trotzdem, kann schon verstehen, warum das Leute lieben, gerade Leute, die das halt schon von früher kennen. Es ist jetzt halt bei meiner Perspektive, der sozusagen 5-4-3 gespielt hat, da merkt man schon, warum das 3 ist.
Ist ja echt häufig so. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt jemand mit Elden Ring einsteigt und dann auf Dark Souls zurückgeht, was dann das Spielerlebnis ist zum Beispiel. Ne?
Ja, wobei da könnte man ja wenigstens sagen, Dark Souls macht ja was völlig anderes durch diese Open World bei Elden Ring. Und hier hast du eigentlich 3-mal letztlich von der kompletten Struktur dasselbe Spiel, nur halt, weißt du, in ausgearbeiteteren Iterationen.
Ja, genau. Aber ich meine so, weißt du, moderne Komfortstandards und sonst irgendwas.
Es ist wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich eher sagen, weißt du, wenn du jetzt den aktuellsten Golf gewöhnt bist, zum Beispiel, erste Automodell, was mir einfällt, was es schon ewig gibt, und dann halt einfach einen 10 Jahre alten Golf fährst und dann einen 20 Jahre alten Golf.
Ja, genau so. Ja.
Genau. Und das ist letztlich, ja, das muss man wissen, wenn man sich sozusagen auf das Spiel einlässt. Ich finde da auch die, also das hat ja einen extrem guten Leumund. Ich kann total verstehen, warum das bei Steam von den Fans durch die Decke geliebt wird. Ja, jetzt haben sie auch das Remake in der Persona 5 Optik, also in dem Artstyle und allem. Das sieht slick aus. Das ist cool, dass da jetzt gerade der Fan und das Fanherz höher hüpft. Voll und ganz Verständnis. Aber dass das fast überall hohe 80er und 90er eingesammelt hat, ist halt absurd. Das ist ein klassisches 70er Spiel, ja. Für Fans von Persona, super. Ja, jeder andere sollte Persona 5 spielen, wenn er Interesse daran hat. Ja, oder Persona 4, das es ja mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr nur für die Vita ergibt. Das sind die besseren Spiele.
Das stimmt. Wobei im Vergleich zu Persona 5 ist es ja dann schon deutlich abgewertet. Das hat ja irgendwie einen Metascore von, weiß ich nicht, 93, 94.
Was hat jetzt Persona 3 Meta? Ich habe halt nur viele 90er.
Ich glaube, paar 80 Werte. Halt. Also 88 okay. Oder sowas.
Was ich ja, meine. Aber das 88 ist halt, ja, da ist ja, halt ja, viel
ist
Fanbonus.
Keine 7 davor oder so.
Da ist halt viel Fanbonus dabei. Ja. Wie gesagt, als Fan, ja, wenn, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt Persona 3 damals zu Release gespielt hätte, ja, und seitdem ist das ja auch nicht mehr wirklich verfügbar. Es gab dann mal eine PlayStation Portable Variante, aber das sind ja alles so Konsolen und solche Versionen, die jetzt halt aus moderner Sicht halt schwierig zu kriegen, schwierig zu spielen sind. Und da jetzt in so einer modernen slicken Aufmachung, ich würde das glaube ich auch schon abfeiern, wenn ich damals Fan des Ganzen gewesen wäre, aber nüchtern betrachtet ist es halt das deutlich repetitivere Spiel, leider Gottes. Also ich hätte mir deutlich mehr Inhalte gewünscht von diesem Remake, gerade A, im Hinblick auf die Dungeons und auch B, im Hinblick auf die sozialen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich halt nicht wirklich ständig dasselbe mache und auch die Figuren, klar, die sind jetzt zum Beispiel voll vertont, also sowohl die Partymitglieder oder nicht ganz voll vertont, aber in wichtigen Szenen vertont und eben auch die anderen sozialen Bekanntschaften, die man macht, das ist schon alles ganz nett, aber da hätte man, finde ich, theoretisch auch dran gehen können, ja, und einfach sagen können, jetzt bringen wir das auch mal, was das Writing, was den Umfang und alles angeht, auf ein moderneres Niveau. Da kann man sich natürlich auch leicht rausreden mit einem, ist ja ein Remake. Wir bleiben nah am Original.
Ja. Ist ja auch immer die Frage, ne? Bei Remake ist ja immer, wie nah am Originalwerk bleibst du. Also bei Last of Us Remake, ne? da wurde auch nicht wahnsinnig viel verändert.
Das stimmt. Aber hier ist es halt, also gerade was jetzt eben die Möglichkeiten angeht, gerade bei einem Spiel, das so viel Zeit frisst und so viel Zeit auch haben möchte, wird man aus moderner Sicht, würde ich schon sagen, also da hätten noch ein paar mehr Inhalte, hätten dem Ding einfach gut getan. Vielleicht ein optionaler Dungeon, wie dann später bei Persona 5 dazugekommen ist, weil man dort ja auch realisiert hat, es gibt halt einfach Spieler, du hast halt bei Persona 5 auch diese großen Story-Paläste, die kann man theoretisch auch in einem Tag durchspielen. Dann hast du halt auch wieder ganz viel Freizeit. Und das ist auch die effektivste Methode übrigens, diese Spiele zu spielen, damit du dann eben viel Zeit hast, um deine sozialen Sachen zu steigern. Und dieses Problem sozusagen, das existiert schon bei Persona 4 und 5. Hier ist es halt viel krasser. Also es vergehen lange, lange Zeit teilweise, bis du mal wieder Gameplay hast, so richtiges Gameplay eben im Dungeon, wo du dann eben rumläufst und in so sehr, wie das auch später die Reihe gerade 4 zum Beispiel machen wird, in so sehr optisch stilisierten, albtraumhaften Dungeons, wo du die Gegner schon siehst, diese Schattenwesen, und dann kannst du hingehen, dann kannst du ein bisschen clever abwarten, also steuerst das aus der Third Person in Echtzeit, deinen Protagonisten, und dann kannst du halt, wenn das richtig abpasst, den Schatten von hinten erwischen, weil du halt einfach auf den Knopfdruck dann mit so einem Schwert zuschlägst, und dann kommt es zum runden Kampf, und die sind quasi wie Persona 5, würde ich sagen, was jetzt kein Nachteil ist, weil das Kampfsystem funktioniert einfach.
Hast du da auch dieses ganze System mit diesen Karten, die du dann fusionierst und da?
Ja, also erstmal, das Kampfsystem ist ein klassisches Runden-Kampfsystem, das bei Persona oder der ganzen Shin Megami-Reihe, wo das ja ein Ableger davon ist, auf die individuellen Schwächen eines Monsters ausgelegt ist. Und das wird halt über die verschiedenen Elemente des Spiels symbolisiert. Also Persona sind keine Spiele, wo du jetzt vielleicht wie bei einem Final Fantasy oder so die meisten Kämpfe einfach mit Angriff, Angriff, Angriff machst, sondern du musst erstmal rausfinden, gegen welches Element ist das Monster schwach, um es dann mit dem entsprechenden hoffentlich Charakter, den du besitzt, eben mit diesem Schwäche, mit dem Element anzugreifen, wo es schwach ist, dann kommt es in, auch in einen solchen Schwächezustand. Und wenn du alle Gegner in einen Schwächezustand versetzt hast, kannst du eine sogenannte All-Out-Attack machen. Da rennt dann in so einer kleinen Zwischensequenz eine komplette Party auf das Monster los und dann kommt so eine cartoonartige Wolke, ja, wie man die früher so auch aus Cartoons unserer Zeit kennt, wenn sich dann irgendwelche Leute gekloppt haben, so eine Art Staubwolke.
Bugs Bunny und am Ende kriegt so.
Ja, genau. Und am Ende kriegen die Monster halt durch diese All-Out-Attack so richtig, richtig viel Schaden. Und letztlich ist es so ein bisschen eine Knobelei, die Kampfsysteme, gegen was ist das Monster schwach? Hab ich das im Repertoire? Oder sollte ich mir das sehr schnell ins Repertoire holen? Und da kommen dann diese Personas mit diesen Karten, wie du sie jetzt aus Vierer kennst, ins Spiel. Denn jeder meint unserer Partymitglieder, der anderen, ja, der spielbaren, ja, der also nicht wirklich steuerbaren Figuren, sondern unserer Partymitglieder, die haben in der Regel eine Persona, ja, und die entwickelt sich im weiteren Spielverlauf weiter, aber die hat dann ein oder zwei Elemente. Während du bist die Ausnahme von der Regel, du bist derjenige, der viele Personas haben kann, glaube ich, in allen Persona-Spielen, zumindest in allen, die ich kenne. Und das ist eben dieses titelgebende Element, dass du dann im weiteren Verlauf, ja, die Personas, die du besiegst, nach dem Kampf bekommen kannst und dann sozusagen in dein Repertoire aufnimmst und dann in einem speziellen Hub des Spiels diese Personas dann auch untereinander fusionieren kannst, um neue Personas zu entwickeln. Und das ist so ein kleines Knobelspiel dann so ein bisschen in sich selbst, wo es jetzt schon immer wieder ganz angenehm ist, so gerade am Anfang da zu sitzen, wenn man noch nicht sonderlich viele taktische Möglichkeiten im Kampf hat und einfach zu gucken, was kann ich denn hier für Personas machen? Kriege ich irgendwas hin, was vielleicht sogar vier Elemente, vier Zaubersprüche von vier verschiedenen Elementen in irgendeiner Form, weil das am Anfang zum Beispiel sehr, sehr stark ist, weil dann kann mein Hauptcharakter jeden Gegner zum Beispiel schwächen. Da kommt halt so ein kleiner Knobelaspekt dazu, der funktioniert genauso gut wie in späteren Personas.
Aber das ist ja erstmal ganz nett, ne? Also auch das fand ich hinterher so ein bisschen zu ausladen, weil man konnte ja die Karten dann auch stärker machen, indem man die da irgendwie zusammen fusioniert und lalala, ne, so ein bisschen Gacha-System-mäßig.
Ja, man kann das min-maxen, wenn man will. Das habe ich noch in keinem Persona gemacht. Das ist eigentlich völlig okay, wenn man irgendwann eine Persona sozusagen hat für den Hauptcharakter, die möglichst viel dieser Schadenselemente beinhaltet. Und dann kann man eigentlich auch sagen, den Rest ignoriere ich jetzt eine ganz lange Zeit, bis die halt so unterlevelt ist, dass ich mir eine neue fusionieren muss.
Okay. Ja, aber das klingt ja schon irgendwie so ein bisschen nach ein bisschen der gleiche Brei, nur halt mit, weiß ich nicht, anderthalb Dekaden weniger Learnings, was vielleicht auch das richtige Pacing der verschiedenen Spielelemente angeht.
Exakt. Du hast es schön zusammengefasst. Es ist inhaltlich im Guten wie im Schlechten ein Spiel des Jahres 2006, ja, ohne viele der Erweiterungen, der Detailverbesserungen, der Learnings vielleicht auch, was das Pacing angeht. Und als das muss man es halt nehmen und dann kann man damit bestimmt sehr viel Spaß haben. Mir tatsächlich wurde es irgendwann zu repetitiv und dann habe ich gesagt, nee, ich habe echt keine großen Bock, das weiterzuspielen. So geil ist die Story jetzt auch nicht. So toll finde ich die Figuren jetzt bislang auch nicht. Also irgendwann saß ich da und habe mich gefragt, warum machst du denn das eigentlich jetzt gerade heute Abend? Und dann habe ich eine Serie angefangen. Dann war's das bis dahin mit dem Persona. Ist ein bisschen schade. Wie gesagt, das ist kein schlechtes Spiel oder so. Ja, aber es ist, finde ich, das deutlich schwächere Spiel als Spiel im Vergleich zu den Nachfolgern, was ja auch nicht von ungefähr kommt. Ja, Spiel von 2006 und Spiel von 2018, 19 bei Persona 5. Natürlich würde man hoffen, dass da zahlreiche Verbesserungen drinstecken im Laufe einer so langen Zeit. Und wo man, glaube ich, entweder mit einer gehörigen Portion Nostalgie eben ran muss oder weil vielleicht die Story oder die Figuren bei dem einen oder anderen halt besser zünden als bei mir. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich echt sagen würde, bevor ihr da einen Vollpreis für ausgebt, ja, guckt, überlegt es euch gut sozusagen. Weil das wurde mir halt auch immer in den ganzen Tests, die ich vorher gelesen habe, also ja, das ist ein Muss für Persona und das sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
Ist es wieder ein Podcast-Game für die Leute, die nebenbei Podcast hören wollen? Da ist dann hören Podcast, dann kannst du auch da irgendwelche monotonen, ich schicke den immer in die Arcade-Hall-Dinger durchklicken.
Ja, du hast halt viele zwischen, ich schicke den in die Arcade-Hall schicken, ich meine, das dauert dann 10 Sekunden oder so. Du hast halt sehr viel der Freizeit, verbringst du halt damit mit deinen Freunden und Bekannten einfach in Dialogen ja, zu reden. Das hat halt einen sehr hohen Visual Novel Anteil.
Okay, ja, das ist blöd. Dann konzentrierst du dich ja so sehr aufs Lesen.
Genau. Und da sind jetzt auch, ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, was die Serie ja auch schon immer hat, dass die deutschen Übersetzungen jetzt oder die auch die englischen Übersetzungen jetzt nicht so das absolut gelbeste vom Ei sind. Das hat auch in Persona 5 zum Beispiel. Das hat bietet halt insgesamt die bessere Mischung, sodass ich vielleicht auch eher verzeihen kann, wenn ich da jetzt sage, boah, ist das jetzt gerade gestelzt und langweilig hier. Und da habe ich mich bei Persona 3 deutlich häufiger ertappt, ja, dass ich einfach so dir, ja, weiter.
Ja, kann ich verstehen. Ist es denn irgendwie, die Personas haben ja auch den Ruf, dass sie dann immer mal so auch wirklich vielleicht gesellschaftlich relevante Sachen verhandeln, die vielleicht auch in der Zeit gerade, ist leider für den Westler manchmal schwer zu erkennen, ich weiß nicht mehr, was das war, mir hat irgendwann mal jemand erklärt, was in Persona 5 so drinsteckt, was jetzt sogar so japanische Tagespolitik betrifft, das kriegt man hier natürlich überhaupt nicht mit, aber hast du das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen zeitgeistig ist?
Kann ich nicht beurteilen. Da, also die Story hat sich noch quasi nicht bewegt.
Okay.
An dem Zeitpunkt, wo ich.
Sie sitzt so da. Da gibt es doch so ein Meme irgendwie auch, so mit so einer mit so einem Stock irgendwie an so ein Viech rumstochen. Also, do something.
Also, nee, da muss ich leider passen. Okay. Das war hat auch bei Persona 5, würde ich sagen, etwas länger gedauert. Das hat sich schon früher, dadurch, dass es eben diese einzelnen Dungeons, da hattest du ja den ersten großen Dungeon, das war der Palast des Sportlehrers, der die Kinder quasi physisch missbraucht hat, seine Schüler, und wo auch sehr, sehr nahegelegt wurde, dass er ein Mädchen sexuell missbraucht. Ja, und in dem Palast, wo er dann der riesengroße König drin war und die Leute geknechtet hat, das hatte schon relativ am Anfang, glaube ich, einen deutlich gesellschaftskritischen Aspekt, eben dadurch, dass man da wahrscheinlich mit der Figur des autoritären Lehrers, die in Japan nochmal einen ganz anderen Stellenwert genießt als jetzt zum Beispiel in Deutschland, kritisch ins Gericht gegangen ist. Das hast du hier nicht. Bislang zumindest.
Okay. Na dann, sonst noch was? Gab's was Bemerkenswertes? Moment mal, es gab doch noch was Bemerkenswertes. Gab's was mit USK und hier und so?
Ich habe mich nur gewundert, denn das gab es auch schon im Original. In jedem Persona gibt's auch so eine stilisierte Sequenz, die dann dargestellt wird, wenn die Persona gerufen wird von der Person, der sie dann zugehörig ist. In Persona 5 zum Beispiel ist das so, dass sich die Figuren so in einer halbwegs blutigen Sequenz so ein bisschen das Gesicht abreißen und dann so eine Persona zum Vorschein kommt. Und hier wird das halt dargestellt, so dieser Wechsel in diesen Persona-Modus, der auch immer so eine gewisse Überwindung kostet, dass man zu seiner Persona findet. Und das wird halt durch so eine körperliche Aktion stilisiert. Und hier schießen sich die Jugendlichen in den Kopf.
Haben
Jeder
sie
auf eine
dabei?
Andere... Bitte?
Haben Sie Waffen bei sich?
Ja, das ist jeder dieses Specialized Extracurricular Execution Squads, dem auch übrigens der Vorsitzende des Ganzen ist dann der Erwachsene. Das ist irgendwie der Chef dieser Schulakademie, auf der wir da sind. Das ist anscheinend auch der einzige Erwachsene, der irgendetwas von diesen Teenagern da weiß und so. Und der es garantiert faustdick hinter den Ohren hat. Also dem traue ich nicht weiter, als ich ihn werfen kann.
Also wie aber, Giles aus Buffy.
Ich habe Buffy nie gesehen.
Also, machen wir einfach weiter.
Ja, wir machen einfach weiter. Und die rennen dann schon quasi von Anfang an mit diesen, glaube ich, quasi in der realen Welt sind Spielzeugpistolen, aber wenn sie dann ihre Persona rufen, das kommt halt in jedem Kampf dauernd vor, weil du halt sehr häufig eben diese Persona brauchst, um die Spezialeffekte auszulösen. Und auf die ein oder andere Weise, immer auf ein bisschen eine andere Weise, schießen sich dann die 16-, 17-Jährigen mit dieser Waffe in den Kopf und dann blasen die sich auch so quasi das Hirn raus. Also da spritzt dann auch hinten Zeug raus, das ist natürlich nicht wirklich Blut, sondern dann halt irgendwelche, keine Ahnung, blauen Teilchen, weil das ist so eine Elektro-Persona oder so. Aber in einer sehr offensichtlich, allerdings stilisierten Art und Weise, blasen die sich ständig den Kopf weg.
Ist bestimmt eine Metapher über die Auflösung des Selbst. Und dann
es ist auch eine Metapher, ja, auch diese Überwindung, die es kostet, das dann tatsächlich zu machen. Aber wo ich mir schon gedacht habe, also für ein Spiel im Jahr 2024 ist es mutig, hier noch Jugendliche zu haben, die sich das Hirn wegblasen.
Das ist ja heißer. Wie gesagt, das ist ja alles nur, also.
Ich finde es jetzt nicht persönlich schlimm. Es ist mir nur aufgefallen. Gut, dass du das noch gesagt hast, weil ich dann direkt hier den Jungs hier in den Chat geschrieben hatte. So ein, es ist schon bemerkenswert, wie sie sich da die Birne wegblasen. Und ich meine, das halt in der Zeit, wie gesagt, ich will es nicht problematisieren. Ich finde, es ist in dem Kosmos klar, das Spiel hat eine USK ab 16, alles cool. Ja, aber weißt du, in so einer Zeit, wo ich gleichzeitig irgendwie im Radio höre, wo irgendwelche Chips aus dem Regal genommen werden, ja, weil es irgendwelche jugendlichen Challenges gibt, die zu essen und da wegen dem riesenhohen Chili-Anteil schon wer dran gestorben ist oder so. Weißt du, in so einer Zeit damit um die Ecke zu kommen, finde ich schon mutig.
Es 2006 war ja auch eine andere Zeit, ne?
Ja, aber das hat man nicht überarbeitet, wahrscheinlich, also keine Ahnung, ob sowas dann in Japan, sowas würde mich ja immer interessieren, das ist ja sackschwer eben bei sowas wie Japan eben das einfach mal schnell rauszufinden, ja,
kann
einfach
mir vorstellen,
mal schnell
dass
zu gucken.
Das gerade, das ist es vielleicht eher kein Zufall, dass sowas aus Japan kommt, weil
ja, genau.
Bei Japan ja immer mal wieder Diskussionen über Suizidraten und sonst irgendwas und ob das mit dem kulturellen Umgang mit Stress und Belastungen zu tun hat und solche Geschichten.
Genau, und jetzt, also zumindest jetzt bei der ersten größeren Geschichte wird sowas wie Suizid einer Mitschülerin zumindest mal so andeutungsweise angerissen. Also das scheint anscheinend vielleicht ein Thema zu sein, mit dem sie sich auch noch ein bisschen näher im weiteren Storyverlauf auseinandersetzen wollen, was dann vielleicht was mit diesem Apathie-Syndrom oder sowas zu tun hat. Also dieser stilisierte Selbstmord, ich glaube schon, dass der hier ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm. Es ist lediglich eine bemerkenswerte Sache. Im Jahr 2024 laufend Jugendliche sieht, die das Hirn wegblasen.
Umgekehrt natürlich auch wieder so ein Ding, ne? Also, du hast mal wieder ein Kunstprodukt, das halt einfach sein Ding durchzieht, ne? Ich weiß gar nicht, wie stark einem sowas 2006 aufgefallen wäre in dieser Hinsicht, ne? Also, das, ist ja immer ganz interessant, auch wenn man so, sagen wir mal, auf einmal wieder so was etwas Ungezähmteres vor sich hat, wenn es dann damit dann tatsächlich auch irgendwas macht. Bei Persona kann man ja tatsächlich auch immer die Hoffnung haben, dass das jetzt nicht einfach nur der Edgelord-Effekt ist, ne? Sondern genau, dass die damit tatsächlich irgendwas im Ausdruck schaffen wollen.
Das kann gut sein. Wie gesagt, da müsste ich es weiterspielen und da fehlt mir derzeit die Motivation zu, deswegen die Viertelstunde. Das kann aber schon sehr gut sein, ja. Den will ich jetzt auch gar nicht Edgelordiness vorwerfen, aber seitdem, weißt du, die Zeit hat sich halt gerade auch, was so jugendliche Suizide angeht, ist ja auch schon ein paar Jahre her, als diese 13 Reasons Why bei Netflix sehr, sehr groß war und was es ja da für riesige, gerade in den USA, Diskussionen darum gab, ja, dass hier der Selbstmord einer Schülerin, wie er dargestellt wurde und so weiter und dass das ja Nachahmer anregen könnte und dann wurde ja am Ende einer jeden Folge dann irgendwie eine Hotline eingeblendet, wo sich jugendliche Zuschauer mit solchen Gedanken oder solchen Problemen hinwenden können und reicht das und kann man das überhaupt darstellen in einer Serie, die sich für Jugendliche ist und so weiter. Also der Kosmos hat sich ja einfach völlig gewandelt.
Ja, genau. Ich meine, bei sowas wie dem 13 Reasons Why ist es halt auch, sagen wir mal, mit hier so Stichwort Werther-Effekt und sonst irgendwas ja immer ein bisschen heikler, während eine einfache Animation in so einem Game ist da wahrscheinlich auch in der Hinsicht zumindest.
Natürlich. Also da müssten wir warten, was jetzt drauf kommt und auch da jetzt zum Beispiel bei diesem, ja, sowas wie den Werther-Effekt, also der wird ja genannt nach Goethes Werther, um es jetzt kurz den Leuten zu erklären, ist so dieser Effekt, dass sich halt auch, Werther ging es ja auch um einen jungen Menschen, so Sturm- und Drang-Roman, ja, und Selbstmord und so weiter. Und da gab es dann eben den Effekt, dass der Werther zu einer höheren Selbstmordrate geführt haben soll. Ich weiß nicht, wie gut jetzt gerade aktuell der Wissenschaftsstand ist, was da tatsächlich die historische Belegfähigkeit angeht. Und seitdem beobachtet man das durchaus immer mal wieder, stichprobenartig sozusagen, wenn solche Sachen wie 13 Reasons Why halt einfach so ein durchschlagender Erfolg werden. Es gab in Deutschland auch mal Tod eines Schülers, hieß der, glaube ich, in den 80ern oder 70ern, der auch sowas ausgelöst hat, wo so um Selbstmord eines Schülers ging. Das war sozusagen der frühe deutsche Fall von 13 Reasons Why.
Du hast das auch sehr relativ häufig, vor allem bei Medienberichten, ne? Also da gab es doch den einen bekannten Fußballer, der sich umgebracht hat.
Robert Enke.
Ja, genau. Mhm. Und solche Geschichten, ne? Also gerade wenn große Medienberichterstattung und sonst irgendwas, dann gibt's zumindest, meine ich, mich zu entsinnen, Häufungen auch, also mit der konkreten Methode, ne? Also wenn sich jemand von den Zug geworfen hat, dann werfen sich mehr Leute von
ja.
und solche Geschichten.
Bei sowas wie 13 Reasons Why, also wirklich einer Sache, und ich habe die erste Staffel habe ich geguckt und fand sie halt für das, was sie sein will, einfach gute TV, ich will nicht sagen Unterhaltung. Es ist halt immer die Frage, ich weiß gar nicht, ob es in der Hinsicht Forschung gibt. Ich meine, natürlich sitzt du auf der einen Seite da und sagst, jeder, der sich umbringt oder jede Jugendliche, die sich umbringt, aufgrund von dem, das geguckt zu haben, ist einer oder eine zu viel. Aber der Sachverhalt ist ja komplexer, weil es können, weißt du, wie viele zum Beispiel, dadurch, dass das behandelt wird, wie viel hast du präventiv gemacht, dass vielleicht Jugendliche ihre Verhalten hinterfragen bei Mobbing und bei anderen Geschichten oder vielleicht einfach mal im Freundes- und Bekanntenkreis früher fragen, ey, geht's dir eigentlich gut? Weißt du, wie viele verhinderst du vielleicht auch auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, ob es dazu überhaupt Studien gibt.
Also das bezweifle ich, dass es dazu Studien gibt, weil es halt, glaube ich, auch echt schwer messbar ist, weil das ist ja wieder mit das Präventionsparadox, ne? Wie du kannst nicht messen, wie viel du verhindert hast. Du kannst höchstens messen, ob eine Sensibilisierung eingetreten ist, ne? Weil jetzt vielleicht irgendwie die das gesehen haben, jetzt irgendwie mehr irgendwo in der Lage sind, vielleicht auch zu erkennen oder dann irgendwo ein bisschen empathisch zu handeln. Ja.
Also das ist so ein bisschen das, ich meine immer gerade bei sowas oder würde es auch denken, ja, dass das halt auch handfest hilfreich ist, um eine Sensibilisierung zu machen, um vielleicht über Verhaltensänderungen nachzudenken, um vielleicht auch Eltern, ein Umfeld zu sensibilisieren und dadurch vielleicht einfach zukünftige Dinge zu verhindern, aber ich kann es halt nicht substanzieren.
Gesagt, ich glaube, das ist echt schwierig. Auch da kann man dann immer natürlich fragen, was ist dann der ideale Weg für solche Aufklärung? Ne? Das kann ja auch auf anderen Wegen passieren als über eine Fernsehserie.
Alles gut. Aber jetzt sind wir da ein bisschen abgedriftet. Bislang setzt sich das Persona damit nicht so sehr auseinander wie jetzt eben so ein 13 Reasons Why. Aber mag ja noch kommen und vielleicht rumpelt mich ja irgendwann auch wieder die Muße an und ich spiele es noch ein bisschen weiter. Alleine, es war mir einfach zu repetitiv. Und ich glaube, du bist da ein schönes Beispiel, der halt bei Persona 4 irgendwann gesagt hat, jetzt wird's mir zu repetitiv. Ja, und mir wurde ja auch Persona 5 beim ersten Mal spielen. Ich habe es ja nicht ganz durchgespielt, auch irgendwann zu repetitiv. Aber das hier wird halt sehr, sehr schnell vergleichsweise, zumindest für mich, repetitiv.
Das ist übrigens jetzt auch eine geile Meta-Aussage eigentlich in unserem Podcast hier, dass du jetzt das wahrscheinlich schon zum dritten Mal erklärst, dass es so repetitiv ist.
Ja, es ist übrigens zu repetitiv.
Es wiederholt sich mal, ständig. Und Sie merken es vielleicht, wenn ständig das Gleiche kommt. Ja, irgendwann denkt man sich, okay, ja, ich weiß es.
Aha. Wir sollten noch drüber reden. Eine Sache habe ich noch, André, nämlich es ist ziemlich repetitiv.
Oh, hat sich da einiges wiederholt, würdest du sagen?
Ja, also wenn man es jetzt insbesondere vergleicht mit den, nein, meine Damen und Herren.
Hat es eigentlich dieses Kartensystem, wo?
Wo?
Darüber haben wir auch schon gesprochen und das nochmal anzufangen wäre jetzt ja.
Ach so, ja, und repetitiv ist es auch noch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das war's mit der Viertelstunde zu Persona. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch da aus dieser kleinen Dreiviertelstunde, so heißt ja auch das Format eigentlich quasi.
Mehrere Viertelstunden zusammen ergeben fast jeden beliebigen Zeitraum.
Richtig, ja. Und das ist jetzt fast eine Dreiviertelstunde. Und wie gesagt, so heißt das Format jetzt eigentlich. Wir schreiben das immer nur auf der Webseite falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Sind immer drei Folgen auf einmal, die Sie da kriegen. Also jetzt in diesem Falle manchmal sogar vier oder fünf Folgen auf einmal halt zusammengefasst in eine. Ne? Weil wir könnten natürlich jetzt auch einfach die Woche der Persona-Viertelstunde hätten wir machen können. Hätten wir machen können, haben wir nicht gemacht. Warum? Weil wir so cool sind.
Das stimmt, ja. Full Service Agency, das providen wollte ich jetzt schon sagen, ja, es sei das ein deutsches Wort. Das bieten wir Ihnen hier an, meine sehr verehrten Damen und Herren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Unterstützerin oder Unterstützer dieses großartigen Podcastes seid, ja, und mit dazu beitragt, dass ich mir 3 Wochen für Persona 3 Reload freihalten kann und am Ende ein paar Abende nur benutzt habe, um danach andere großartige Dinge zu machen, die Sie schon gehört haben oder noch hören werden. An dieser Stelle, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.